Dieses Haus, damit meinst du euer Bestattungshaus?
Genau.
Weil hier gibt es Räume, in denen kann man Abschied nehmen
von den Toten. Genau, aber es ist immer halt nur das Zweitbeste gegenüber zu Hause, wo ein Toter ja auch bleiben kann.
Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert.
Und ich bin David Roth.
David, warum braucht Trauer eine Heimat?
Ich glaube, es gibt dann einfach Sicherheit, vertraute Räume. Darum geht es eigentlich. Und dass ich aus dieser Vertrautheit heraus mich mit dem Thema dann befassen kann und handlungsfähig werde.
Trauer braucht eine Heimat ist ein Satz, der mich an deinen Vater erinnert, an Fritz Roth. Hat er diesen Satz eigentlich erfunden?
Also in dem Fall glaube ich ja.
Ja.
Also Trauer ist Liebe, ist ja eher so aus der Bibel, aus dem Korintherbrief. Aber Trauer braucht eine Heimat, geht glaube ich auf ihn zurück.
Und Trauer braucht Zeit. All diese Sätze werden wir noch in
Raum und Erlaubnis
in einigen Episoden reden. Jetzt brauchen wir erstmal einen Moment Zeit, um über die Heimat zu reden. Was genau bedeutet das? Was ist in diesem Zusammenhang mit Heimat gemeint?
In diesem Zusammenhang ist halt gemeint zum Beispiel auch, dass dieses Haus nur die zweitbeste Alternative gegenüber zu Hause sein kann. Dass ich da eigentlich vertraute Räume, wo ich genau weiß, wo alles ist, was ich darf, wo die Menschen sind, die mir nah sind und wo ich auch mir vorstellen kann, dass ich da Menschen empfangen kann und wo ich mich einfach blind zurechtfinde, dass mir einen sicheren Grund gibt.
Dieses Haus, damit meinst du euer Bestattungshaus?
Genau.
Weil hier gibt es Räume, in denen kann man Abschied nehmen
von den Toten. Genau, aber es ist immer halt nur das Zweitbeste gegenüber zu Hause, wo ein Toter ja auch bleiben kann. Verbleiben kann man sicher die gesetzlichen 36 Stunden, aber auch darüber hinaus, bis ich vielleicht bewusst dann jemanden auch weggeben kann.
Das heißt, ihr schlagt den Leuten vor, die Toten dann tatsächlich noch eine Weile zu Hause aufzubauen?
Das fragen wir bei jedem ersten Gespräch. Wenn jemand tatsächlich halt ja noch zu Hause verstirbt und es da keine Komplikationen gibt, wann sie möchten, dass wir kommen, ob wir jemanden vielleicht erstmal versorgen sollen und dass wir gerne auch später jederzeit kommen und ansprechbar sind und es halt kein Problem ist, den Verstorbenen zu Hause zu haben. Ne?
Also eigentlich meint dieser Satz dann tatsächlich mit Heimat einen vertrauten Raum.
Einen vertrauten Raum, dass alles um einen herum, sag ich mal, vertraut ist und dass man über diese Vertrautheit heraus begreifen kann, was da gerade geschehen ist.
Nun würde ich sagen, das leuchtet ja 100% ein, aber mein Gefühl sagt mir, die Leute wollen ihre Toten gar nicht zu Hause haben.
Also mein Erleben sagt mir, das ist unterschiedlich und dass man eigentlich in der Situation auch sehr schnell merkt, wenn man halt mal drüber nachdenkt, dass man jetzt erstmal halt nichts Besonderes machen müsste, sondern erstmal durchatmen könnte. Und vielleicht trotz des ganzen Weges, der bis zu dem Tod geführt hat, wenn jemand halt schon länger krank war, man vielleicht erstmal halt durchatmen könnte und weiß, ich muss den jetzt nicht besonders versorgen, beaufsichtigen, der hat keine Schmerzen, keine Probleme mit dem Atmen, Essen oder sonst wie versorgt sein und ich das Ganze erstmal auf mich wirken lassen kann. Ne?
Vielleicht wollen die Leute die Toten auch nicht mehr zu Hause haben, weil sie einfach entfremdet sind vom Tod, weil sie gar nicht mehr wissen, dass das früher normal war. Die Menschen sind ja zu Hause gestorben und dass dann zunächst mal der Tote zu Hause aufgebahrt war. Und zwar nicht irgendwo im Keller oder in der Abstellkammer, sondern oft im Wohnzimmer, im besten Raum einfach.
Oder in der guten Stube, wo jemand sonst halt sein Nickerchen gemacht hat und sich wohlgefühlt hat. Ne?
Ja. Warum haben wir das aus dem Blick verloren?
Weil man das natürlich so um sich herum gar nicht mehr erlebt. Weil das nicht groß thematisiert wird. Also wenn ich über sowas erzähle, erinnern sich viele, ja stimmt, das war früher so. Und dann nimmt man an, das ist verboten. Man nimmt an, man könnte mit dem Verstorbenen was falsch machen, dass andere das besser wissen. Und weil wir halt einfach denken, das ist unhygienisch, das könnte irgendwie gefährlich sein. Und natürlich durch die generelle Darstellung von Tod, dass halt irgendwie sich Gefahren aus dem Toten heraus bilden könnten für die Menschen, die da leben. Ne? Oder dass natürlich auch die Veränderungen ganz schnell vorangehen und dass innerhalb kürzester Zeit ein großes Schlamassel wird. Ne?
Also wenn ich einen Leichenwagen sehe, dann denke ich eher daran, dass der Tote irgendwo abgeholt wird. Aber man kann auch sagen, wenn Opa oder Oma im Seniorenheim gestorben sind, nee, die sollen nochmal zu mir gebracht werden.
Genau, das machen wir auch, dass jemand dann nochmal in eine vertraute Umgebung gebracht wird, wenn ich gerade nicht möchte, dass er in so einer sterilen Box oder so liegt und ich denjenigen nah bei mir haben mag, wirklich wissen möchte, dass es dem gerade gut geht. Ne? Oder dass der gut versorgt, gut beaufsichtigt ist.
Nun ist Heimat ja ein Begriff, den man relativ oft hört. Ich meine, im Moment wird ja sehr, sehr oft über Heimat gesprochen und alle scheinen irgendwie eine merkwürdige Vorstellung davon zu haben. Ist es heute noch so? Wie erlebst du das, dass Menschen irgendwie in ihre Heimat wollen, um da in die Erde gebettet zu werden?
Heimat ist ja heute ein Begriff, der ja auch aktuell sehr in der Diskussion steht, ob der noch zeitgemäß wäre. Dann haben wir ein Heimatministerium, wir haben jahrelang die Diskussion über Homeland in den Vereinigten Staaten und so. Und das ist ja eigentlich dann heute auch immer eine große Identitätsfrage oder Abgrenzungsfrage, wo man ja, Heimat sehr, sehr unterschiedlich auch deutet, was für wen Heimat ist.
Ne? Trotzdem hast du das Gefühl, wenn jemand verstirbt, und oft ist es ja so, dass man nicht mehr an dem Ort lebt, wo man geboren worden ist, sondern man lebt dann oft auch, wenn man alt ist, weiter an dem Ort, an dem man gearbeitet hat, weil man da 30, 40 Jahre lang gewohnt hat. Wollen Leute dann lieber wieder zurück auf ihre Scholle, auf der sie geboren worden sind? Wie ist deine Erfahrung?
Das ist so eine Sache. Also zum Beispiel Heimat war ja immer gerade für Menschen, die aus einem anderen Kontext hier hingezogen sind, für Migranten aus der Türkei oder anderen Ländern immer ein großes Thema. Da war es früher so, sobald die eigentlich sterben, ging dieser ganze Prozess los, dass derjenige wieder in die Heimat gebracht wurde. Lässt aber in den letzten Jahren massiv nach, weil man auf einmal mit dieser Heimat vielleicht auch gar nicht mehr so groß vertraut ist. Und dass da die unterschiedlichsten Hürden gibt, jetzt politischer Art, oder diese Heimat halt gar nicht mehr wirklich erreichbar auch ist.
Mal abgesehen von denen, die nicht mehr zurück können, weil die politische Situation das nicht zulässt.
Wollen viele auch bei den Kindern bleiben, oder es passiert ja auch, die Kinder ziehen durch Studium, Liebe, sonst wohin, dass die Eltern irgendwann dann auch nachgeholt werden. Sowohl in einer lebendigen Form, dass sie halt erreichbar sind, man sieht, dass diejenigen gut versorgt sind, aber auch vielleicht, wenn man drüber nachdenkt, halt später, auch wenn jemand gestorben ist, man dorthin kommt. Nur das ist natürlich heute schwierig, weil man viel mobiler geworden ist.
Ja, ne? Da reden wir gleich noch drüber, aber ich empfinde das, wenn man jetzt mal bei zum Beispiel den Türken bleibt, die hier ihr Leben verbracht haben und dann auch mittlerweile hier auf den Friedhöfen bestattet werden. Ich empfinde das eigentlich als gutes Zeichen.
Ich finde das auch gut. Integration braucht auch Zeit, ne?
Ja, ja, und das ist ein Zeichen dafür, dass die Integration auch stattgefunden hat, wenn die Leute nicht mehr irgendwie in eine Heimat, die vielleicht vor 40, 50, 60, 70 Jahren verlassen worden ist, zurück wollen nach dem Tod.
Genau, und man sich so langsam verwurzelt. Und das ist ja dann auch die Frage, man ist ja manchmal so ein bisschen zwischen den Welten. Dort ist man dann der Deutsche, wenn man wieder in die Türkei kommt vielleicht. Ne? Hier fühlt man sich dann noch viel als Türke. Gut, das kann ich nicht auch nur ansatzweise nachempfinden. Aber man baut natürlich Wurzeln auf und man baut auch Verbindungen auf, dass man etwas aus diesen ganzen Kulturen auch dann übernimmt, wo man hinkommt.
Ne? Viele Friedhöfe sind ja auch von den Kirchen teilweise betrieben worden und werden auch von den Kirchen betrieben. Aber man kann auch, wenn man Muslim ist, also kann man sich da auch beerdigen lassen.
Ja, ich glaube, es geht um beiderseitige Kompromisse und das habe ich auch schon erlebt, gerade mit Freunden von mir, die ein Kind verloren haben, wo wir dann auch auf einem katholischen Friedhof ein Grab gefunden haben, das halt einfach die Kriterien erfüllte, die ein Moslem an sein Grab stellt, in der Ausrichtung des Grabes, wie das insgesamt gestaltet wird. Das war gar kein Problem. Und ich glaube, das liegt einfach in der Art der Sache. Mit ein bisschen guten Willen kann ich dann auch was Gemeinsames da machen.
Die Gräber sind dann aber Richtung Mekka ausgerichtet.
Genau, oder der Verstorbene auch eher, ne?
Ja, und wie ist das mit dem Sarg? Weil in muslimischen Ländern wird ja nicht im Sarg bestattet, sondern in einem Tuch. Und hier gab es ja mal, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, den Sargzwang. Wie ist das in solchen Fällen?
Also in Nordrhein-Westfalen gibt es zum Beispiel auch keinen Sargzwang, sondern wenn jemand das möchte, kann er auch ohne Sarg bestattet werden. Und dann ist ja die Frage, wie ich das umgestalte. Also auch wenn jemand ohne Sarg bestattet wird, wird so eine Art Verbau um den Verstorbenen herum geschaffen, der ihn natürlich vor der Erde und Ähnlichem schützt. Und es gibt halt tausend Zwischenformen, weil man ja vielleicht sich nicht so ganz vertraut fühlt, auch mit diesen Ritualen. Viele sind dann ja auch sehr jung und vor vielen Jahren aus diesen Ländern hier hingekommen. Und da nimmt man zum Beispiel einen Unterkasten des Sarges oder ein Brett, um denjenigen damit herabzulassen in den Tüchern und schaut, wie man das einfach möglichst behutsam und liebevoll und sorgfältig macht, dass man das Gefühl hat, dass der da nicht einfach reinplumpst oder so.
Bei euch in den Gärten der Bestattung gibt es die Möglichkeit, ein Fach zu mieten, wo die Urne reingestellt wird, auf Zeit. Das heißt, das ist für Menschen ein Angebot, die hier in der Nähe leben und arbeiten, aber wissen, sie wollen irgendwie später noch woanders hingehen und
ihren Verstorbenen mitnehmen. Oder noch nicht wissen, dass der richtige Ort ist, ja. Oder auch noch nicht bereit sind, denjenigen zu diesem Zeitpunkt wegzugeben, weil sie sich noch gar nicht in diese Situation eingeführt haben.
Das heißt, man kann hier ein Grab auf Zeit mieten und kann dann da auch wieder raus, nicht lebend, aber man kann die Urne wieder rausnehmen und kann sie dann irgendwo anders beisetzen.
Genau, sobald ich halt bereit bin dazu, das zu machen, also ich kann entweder unter diesem Haus der Klage, wo man hinter diesen Spiegeln die Möglichkeit hat,
eine Urne einzusetzen.
Was das ist. Das ist halt ein Kubus mit einer Kantenlänge von 7 Metern, der ganz verspiegelt ist und nach oben hin ist das Dach verglast. Da drin ist eigentlich ein sehr karger Raum, der auch den Schall etwas verstärkt durch die Art, wie er gebaut ist. In der Mitte steht ein Tisch, der auf einem Sockel aus 3000 LEDs steht. Also wo der Tisch auch sehr hell erleuchtet ist, diese Platte eigentlich fast zu schweben scheint und der eigentlich gedacht ist als Installation, um wieder zu seiner Stimme, zu seinem Ausdruck zu finden. Und hinter diesen Spiegeln an der Außenseite, das sind so an die 400 einzelne Spiegelsegmente, besteht halt die Möglichkeit, eine Urne für eine Zeit einzusetzen, diesen Spiegel zu beschriften, auch mit dem Namen, damit ich weiß, was da mein Ort ist. In dieses Fach nicht nur die Urne, sondern auch vielleicht persönliche Gegenstände wie in so eine Zeitkapsel zu legen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich weiß, was ich machen mag, ich diese Urne auch nehmen kann und an jeden anderen Ort, hier jeder andere Friedhof, Ausland oder wo auch immer, die Urne nehmen kann, um sie dann dort beizusetzen, wenn ich halt weiß, wie mein Leben weitergeht, was wichtig ist, wie ich damit umgehen möchte. Oder alternativ unter diesem Haus ich auch für immer jemanden beisetzen kann. Also auf tatsächlich ewig, wie vielleicht auch früher mal der Gedanke war. Also es gibt ja auch noch auf einigen Friedhöfen auch alte Ewigkeitsgräber.
Ewig klingt ganz schön lang. Ist es nicht so, dass man auf Friedhöfen ein Grab nur für eine gewisse Dauer kauft oder mietet? Wie sehen da die Zeiten aus?
Unterschiedlich. Das orientiert sich in der Regel halt nach der Zeit, die man annimmt, die es bräuchte, dass ein Sarg und der Körper da drin vergeht. Das liegt zwischen, ich sag mal, 15 und 40 Jahren in der Regel. Auch danach, wie so ein Grab konstruiert ist. Wir haben ja auch schon mal über diese Sarkophage unterirdisch gesprochen, wo halt Wasser und Luft zugeführt wird, damit dieser Prozess schneller sein soll. Und dementsprechend ist es eigentlich gesetzlich auch so, dass die Urnenfristen, weil nicht diskriminiert werden soll zwischen beiden Bestattungsformen, gewählt werden. Aber es gibt heute einen gewissen Trend dazu, gerade auch aus einem islamischen Verständnis, dass man rein rechtlich ist ewig ja 99 Jahre in Deutschland, dass man über diesen Zeitraum auch Gräber dann erwerben kann.
Normalerweise 30 Jahre, 20 Jahre? Wie lange kauft man ein Grab?
Also normal zwischen 15 und 40 Jahren ungefähr. Und dann besteht natürlich die Möglichkeit der Verlängerung, gerade bei Kaufgräbern. Das geht nicht bei reinen Gräbern. Das sind Gräber, die halt nur für eine Zeit konzeptionell der Reihe nach von einem Friedhof vergeben werden. Und wie gesagt, es ist gerade etwas mehr im Kommen, dass Menschen auch ein Ewigkeitsgrab wählen, das dann über so Fondsmodelle oder Ähnliches halt für diese Zeit besichert ist, dass dieses Grab erworben werden kann, gepflegt werden kann und sowas.
In etwa 2 Wochen gibt es die nächste Folge von Talk About Tod. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein paar Likes da und abonniere uns. Wenn du Fragen hast, dann schick sie uns über die Facebook-Seite des Bestattungshauses Pützroth oder über info@pützroth.de. Weitere Informationen findest du unter www.pützroth.de. Das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis bald.